Dann kommen wir jetzt zu Fragen und Diskussionen. Erste Meldung habe ich schon.
Du hast gesagt, im Libanon sei ein Getreidespeicher in die Luft geflogen. Ich dachte, es wären so irgendwie Dünge oder Explosionsmittel gewesen, die in die Luft geflogen sind. Habe ich falsch verstanden?
Es waren Düngemittel, was explodiert ist, aber was dabei gesprengt wurde, also was getroffen wurde, war ein riesengroßes Getreidesilo. Also das ist durch die Hafenexplosion, das ist nicht das Getreide in dem Sinne, was explodiert ist, das war eine Folge von diesem Düngemittel, was in die Luft gegangen ist, dass damit auch ein sehr wichtiger, relevanter Getreidespeicher von Beirut kaputt gegangen ist.
Gut, aber ich würde jetzt erstmal nochmal Fragen sammeln. Könnt ihr euch nochmal melden? Genau, vielleicht hier in der grünen Jacke.
Ja, vielen Dank euch beiden. Sehr informativ. Hunger, Unterdrückung, Kriege im globalen Süden ist auch Imperialismus. Und mich würde interessieren, das kann man jetzt nicht ganz schnell eben so sagen, was ist mit den antiimperialistischen Bewegungen? Wir brauchen diese Befreiungskämpfe, wir brauchen die Aufstände in Sri Lanka für eine internationale Einheitsfront, um diesen Imperialismus zu beseitigen. Anders wird das ja nicht gehen. Kann man jetzt sicher nicht ausdiskutieren, aber vielleicht kann man im Laufe des Tages oder auch morgen dann noch mehr diskutieren. Finde ich sehr wichtig. Danke.
Dann zwei Reihen dahinter.
Eine Frage an Pablo. Russland ist der zweitgrößte Getreideexporteur gewesen, habe ich gelesen. Wir lesen jetzt dauernd über die Verhinderung ukrainischer Getreideexporte. Was ist eigentlich mit den russischen? Unterliegen die den Sanktionen oder finden die statt oder wie oder was?
Gut, ja genau, du hattest dich ganz am Anfang gemeldet. Hanne habe ich gesehen.
Ja. Mich interessiert, wie schätzt ihr beide den Zusammenhang von Krim-Krise und den Kriegen oder den Einflusskämpfen, zum Beispiel in Syrien, aber so im Mittleren Osten ein? Also vor dem Hintergrund, dass ja Russland auf der Krim sein Schwarzmeer und dann sein Mittelmeerzugang und damit den Zugang zum Mittleren Osten hat. Was denkt ihr dazu?
Und dann kannst du gleich mal zwei weitergeben, drei.
Ich wollte erstmal Danke sagen, dass ihr auch die Situation in der Westsahara angesprochen habt. Finde ich sehr löblich. Und die Frage, wenn der Weltmarktpreis von irgendwie Getreide zu hoch wird, warum dann das Land, das den exportiert, warum sie sich den dann selber nicht mehr leisten kann? Das habe ich irgendwie nicht verstanden, wie das ökonomisch funktioniert.
Dann hatte sich Hanne noch ganz vorne. Ich suche mir immer so aus, dass du die möglichst längsten Wege laufen. Ne?
Ja, meine Frage, ich habe mal gehört, dass die USA noch aus Russland irgendwie Gas und Öl beziehen. Das kann aber sein, dass das schon lange her ist. Also ja.
Gut, das ist ja schon mal einiges beisammen. Ja, wie sieht's denn aus mit den antiimperialistischen Bewegungen? Weiß ich nicht, oder sollen wir das lieber als so Kommentar dastehen lassen?
Also ich halte es auch für eine recht schwierige Frage. Natürlich kann man das einerseits auch begrüßen, dass in Sri Lanka das Regime über diese Probleme gestürzt ist. Allem Anschein nach, wie ich das verfolge, war das auch eher ein recht korrupter Extended-Familien-Clan. Ne? Und vielleicht können wir auch darauf hoffen, dass diese Leute eben auch genügend Wut auf den Internationalen Währungsfonds und die ganze internationale Politik und dieses institutionelle System, was da ja mitverantwortlich ist, entwickeln. Aber andererseits darf man es dann auch immer nicht überschätzen. Die Menschen protestieren eben immer noch hauptsächlich, weil sie sich die Güter des täglichen Lebens nicht mehr leisten können und in erhebliche Probleme kommen. So ist es übrigens auch in Südamerika, und wenn in Ecuador dann ein linker Präsident starke Probleme damit bekommt, weil eben die Preise so ansteigen und die Menschen es da auch vielleicht, weil sie staatsferner sind und sich eher noch in indigenen Gruppen, Gemeinschaften, Nationen zugehörig fühlen, da protestieren, dann kann das auch mal eben andere Leute treffen, weil die Menschen irgendwann eben aus der Armut heraus auch einfach protestieren und das Ihrige haben wollen. Natürlich wohnt jedem Protest auch irgendwie die Hoffnung inne, aber ob diese Gruppierungen jetzt allein das Weltsystem umkrempeln können, während hier die Leute satt sich auch über die Spritpreise aufregen können, aber sich trotzdem noch neue Autos kaufen, weiß ich nicht, ob das jetzt die Hoffnung von uns ist. Ich habe mir jetzt ein paar Notizen gemacht, soll ich die einfach durchgehen? Ne? Vielleicht erstmal die Verständnisfrage, weil das vielleicht am leichtesten ist. Wo ist jetzt das Problem für die Länder, wenn der Weltmarktpreis steigt, wie zum Beispiel Indien oder Indonesien? Nun, wir dürfen nicht vergessen, es ist nicht einfach ein Land, es ist ein Stück Erde, wo es Menschen gibt, wo es eine Regierung gibt, wo es Unternehmen gibt, und die Unternehmen kaufen das Getreide von den Bauern und verkaufen es dann wieder, und sie verkaufen es eben da, wo es am meisten gibt, und wenn der Weltmarktpreis eben so hoch ist, dass es sich da besser lohnt, dann haben die Unternehmen auch nicht so viel Lust, das Getreide zu Hause billiger zu verkaufen, bis eben die Regierung einspringt und dann sagt, hey, das war's aber mit Getreideexport, hey, das war's aber mit Pflanzenölexport, weil sonst kommt die Bevölkerung wieder, macht einen Protest und schmeißt uns aus dem Amt. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Russische Getreideexporte, du springst ein, wenn du irgendwo direkt Lust hast, auch was zu sagen.
Mach erst mal.
Also ich glaube, dass die russischen Getreideexporte den Weltmarkt letztendlich schon größtenteils erreichen. Teilweise wird es sicher auch dazu führen, dass sich viele Länder eben nicht so klar in den Westen einreihen, weil sie davon eben abhängig sind, dass Russland auch ihnen noch Getreide liefern möchte, wie zum Beispiel eben vor allem diese Länder in Ostafrika, Ägypten, Sudan, die darauf angewiesen sind und eben auch schon lang da Getreide, aber eben auch Waffen kaufen und sich nicht ganz so auf Linie bringen lassen. Und natürlich spielen da aber insgesamt auch die Sanktionen ein Problem, darüber wird ja immer gestritten, wird ja immer gestritten, wie groß ist das Problem mit den Sanktionen, weil ja eigentlich Getreide da ausgenommen ist, aber natürlich drückt es auf jeden Fall auf den Preis, wenn es schwieriger ist, diesen Unternehmen dann Geld zu senden wegen den Finanztransaktionen, wenn es schwierig ist für Reedereien überhaupt russische Häfen anzufahren und dann auch andere Häfen anzufahren, und das macht eben alles teurer, was eben überall die Ärmsten am härtesten trifft, weil es relativ eine schwierigere Belastung ist. Russisches Öl an die USA. Ich glaube, vom Öl sind sie echt ziemlich schnell ausgestiegen, wie ja Europa auch. Ich glaube, da bin ich mir jetzt aber auch nicht 100%. Genau, das läuft jetzt natürlich auch, dass wir mehr Diesel zum Beispiel aus Saudi-Arabien holen, und das machen auch andere, und Saudi-Arabien seine Importe aus Russland extrem gesteigert hat, was heißt, wir haben letztendlich auch, also die Rohölimporte, wir haben trotzdem noch ganz viel russischen Diesel, nur dass zwischendrin diese ach so tolle, kaum kriegerische Menschenrechtsregierung in Saudi-Arabien auch mitverdient. Willst du den Punkt mit der Krim übernehmen?
Ja, ich würde auch noch was anderes sagen. Also angefangen mit der Krim. Also was strategisch für Russland wichtig ist im Mittelmeer, ist Latakia, also der Hafen in Syrien. Ich denke, da werden sie nicht loslassen wollen. Und auch im Roten Meer, da gab es Bestrebungen, auf einer kleinen Insel auch eine Militärbasis einzurichten. Ich bin mir nicht sicher, wie der aktuelle Stand ist. Man muss dazu sagen, dass der Zugang vom Indischen Ozean in das Rote Meer in den letzten Jahren stark militarisiert wurde, also angefangen mit Djibouti, da sind dann ja spanische Militärbasen aus Italien, Frankreich, USA, Japan, China, Vereinigte Arabische Emirate, Türkei, Russland. Also das zieht sich immer mehr praktisch von Socotra, von der Insel von Jemen, rein in das Rote Meer über Puntland, also über Somalia, Djibouti, Sudan, also es zieht sich immer weiter hoch und da hat Russland auch ein großes Interesse. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es bereits umgesetzt ist oder nicht, die Absicht bestand und da will auf jeden Fall mitgemischt werden. Also das wird auch weiter interessant und relevant sein, wer den Zugang vom Roten Meer kontrolliert und da gibt es auch immer wieder neue geopolitische Streitereien, wo man dann wegen neuen Abkommen dann doch sagt, nee, Saudi-Arabien darf jetzt doch keine Militärbasis haben, weil wir jetzt mit jemand anderem kooperieren wollen. Also das ist recht, recht dynamisch auch immer wieder, gerade in Somalia. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat. Okay, vielleicht können wir nachher nochmal reden. Okay. Was ich sonst noch sagen möchte zu den antiimperialistischen Bewegungen, ich habe leider nicht den Eindruck, dass da viel geschlossene antiimperialistische Blöcke transnational vereint sind. Ich denke, es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, wo man von hier aus Bewegungen unterstützen kann. Also ich denke da ganz aktuell an COP27 in Ägypten und an zwei deutsche Unternehmen, die glücklich von dann ziehen. Eins hat COP27 auch maßgeblich gesponsert, das war Siemens. Die dürfen jetzt die Infrastruktur für Schienenverkehr in Ägypten bauen. Betrieben wird das Ganze von der Deutschen Bahn. Es ist noch nicht genau sicher, wie groß der Betrag ist. Es ist auf jeden Fall ein einstelliger Milliardenbetrag, der gezahlt wird. Das ist so ein bisschen Schweigegeld auch für die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten. Und Ägypten ist einer der Staaten, wo es gerade wirklich schwierig ist zu demonstrieren. Und wo auch viele Aktivistinnen, also wo die Proteste bei COP27 orchestriert waren, internationale Aktivistinnen, die einreisen durften. Also nicht alle sind durch den Flughafen Kairo durchgekommen. Viele mussten da schon umkehren. Also ich meine, es war krasse Repressionen schon vorab, wo es Checkpoints gab von Polizei, die dann willkürlich die Handys von den Leuten kontrolliert haben, was sie gerade posten und wie sie einzuordnen sind. Es gab sehr viel Einschüchterung und sehr repressive Stimmung. Und ich glaube, gerade da ist es gut, wenn wir da anknüpfen und versuchen, hier solidarisch zu sein und Druck auszuüben auf die Profiteure von dieser Militärdiktatur. Und ich hoffe, dass wir das auch verstärkt machen. Ich meine, das gibt es ja immer wieder, dass wir hier schaffen, anzuknüpfen. Wenn ich jetzt an die Deutsche Bahn denke, gab es ja einige Kampagnen gegen Tren Maya in Mexiko, gegen Profiteur Deutsche Bahn. Ich glaube, es ist gut, da anzuknüpfen. Ich glaube, an dem Punkt würde ich dann einen Punkt machen.